Radio Bonn-Rhein-Sieg, Baskets in Team. Der Podcast.
Da sind wir wieder zurück. Folge 13, Baskets in Team, der Podcast mit Lennart und Stefan.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, Stefan, grüß dich. Wie geht's dir? Erzähl mal kurz.
Es war Bonn steht Kopf Wochenende. Ich bin ein bisschen heiser, sag ich mal. Ich stand da ja auch auf der Bühne, hab ein bisschen gefeiert. Dazu eine minimal leichte Erkältung, aber insgesamt geht's mir gut. Du freust dich auch schon auf Karneval jetzt?
Ja, wir hatten auch am Wochenende Prunksitzung vom Karnevalsverein. Ich bin jetzt auch eingestimmt und hab richtig Bock.
Es ist auch einfach eine gute Zeit.
Und aufs Karnevalspiel natürlich, aber da kommen wir ja später
noch zu.
Da
freue ich mich auch drauf, genau.
Die Baskets hatten in der vergangenen Woche nur ein Bundesligaspiel, aber haben trotzdem 4 Punkte geholt, Stefan. Wie ist das denn möglich?
Ja, das ist möglich, wenn du gegen einen direkten Konkurrenten um die Playoffs gewinnst. Dann holst du selber 2 Punkte und nimmst dem Gegner 2 weg, mach zusammen 4 hast du also genau richtig ausgerechnet. Genau. Und so ein Sieg ist den Baskets am Samstag in Hamburg gelungen mit 87-80. Die standen vor dem Spiel einen Platz vor den Baskets, also auf Rang 8 mit einer Niederlage weniger. Jetzt stehen sie direkt hinter Bonn, also auf Rang 9 mit der gleichen Anzahl an Niederlagen wie die Baskets, aber mit 2 Siegen weniger. Beide Teams haben also erstmal die Plätze getauscht. Das war ein wichtiger Schritt für die Baskets in Richtung Platz 6. Der bedeutet ja die direkte Teilnahme an den Playoffs, also ohne Umwege. Die Plätze 7 bis 10 müssen sich am Ende der regulären Saison ja erst noch für die Playoffs qualifizieren.
Ja, und das Spiel war richtig eng und spannend bis zum Schluss. Insgesamt 9-mal stand es unentschieden und ebenfalls 9-mal hat die Führung gewechselt.
Ja.
Was waren denn dann am Ende die entscheidenden Faktoren für die Baskets?
Also ganz klar, das letzte Viertel, das haben die Baskets mit 27-16 gewonnen. Auffällig dabei, in diesen letzten 10 Minuten hatte Bonn nur einen einzigen Ballverlust. Hamburg hatte dagegen 6 Ballverluste im letzten Viertel. Also am Ende waren die Baskets fitter und wacher und konzentrierter. Und genau so muss das halt auch sein, wenn du in einem Spiel 4 Punkte holen willst.
Absolut. Am Mittwoch haben die Baskets dann ja noch in Dijon gespielt. Das dritte Spiel in der Runde der besten 16 Teams der Champions League. Aber an dieser Stelle sei gesagt, wir zeichnen wegen Weiber Fasnacht vorher auf. Das heißt, wir können leider nicht über Dijon sprechen. Das machen wir dann nächste Woche.
Genau so ist das. Und deswegen kommen wir jetzt direkt zu unserem Studiogast. Baskets-Kapitän Chris Senkfelder ist bei uns. Herzlich willkommen.
Grüß euch. Hi.
Grüß dich. Erzähl mal, wie geht's dir?
Du, mir geht's ganz gut. Wetter ist ganz gut draußen. Wichtigen Sieg letztes Wochenende eingefahren. Insofern, Laune könnte nicht besser sein.
Sehr gut.
Das Sportliche sozusagen nach vorne gestellt. Wie geht's dir sonst so allgemein? Gut drauf? Jetzt mal ganz unabhängig vom Basketball?
Ganz unabhängig auch das, ja. Also ich fühle mich hier pudelwohl in Bonn. Meine Verlobte ist gerade hier. Insofern, ja, mir geht's sehr gut.
Besser kann es nicht laufen. Wir gehen mal ganz weit zurück in die Vergangenheit und gucken mal, keine Ahnung, vielleicht warst du 5, 8, 12. Aha. Wann und wie bist du zum Basketball gekommen?
Ich war 8 damals, also hast du schon ganz gut geraten.
Ja, okay.
Ich bin damals über einen Freund in der 8 bis in der Grundschule, ne?
Ja.
Genau. Über
dritte Klasse sowas, ja.
Genau. Über einen Freund in der Grundschule zum Basketball gekommen. Zum Probetraining am TSV Bayern 04 Leverkusen. Er meinte, ob ich nicht mitkommen wollen würde. So, ja, natürlich gucke ich mir mal an, weil ich habe zu der Zeit auch noch Fußball gespielt gehabt. Und da habe ich für ein paar Jahre beides gemacht. Irgendwann den Fußball schon in den Nagel gehangen und mich voll auf Basketball fokussiert, immer weitergemacht.
Gab es denn Alternativen, wenn du kein Profi geworden wärst? Hättest du da einen Traumberuf gehabt?
Ja, ich hatte mich nach dem Abi für Medizin eingeschrieben. Weil mich dieser ganze Gesundheitsaspekt schon relativ frühzeitig interessiert hat. Aber mein NC war halt nicht gut genug. Also es war ein gutes Abi, aber halt nicht gut genug für Medizin. Und dann war halt dieser Traum, ans College zu gehen. Und da drüben ist es halt so, in den 4 Jahren, wo ich mein Stipendium für gehabt hätte, hätte ich nur Pre-Med studieren können. Das sind dann ganz viele Kurse, Bio, Physik, Chemie. Und danach gehst du an die Medical School. Aber ich wollte nach den 4 Jahren natürlich zurückkommen. Hätte dann sozusagen eigentlich keinen Abschluss gehabt. Und deswegen habe ich mich dann für Psychologie entschieden. Also auch gesundheitsbasiert, aber mehr für den Kopf, was ja für den Körper. Und ich glaube, dass das auch so der Bereich ist, wo ich gerne nach der Karriere arbeiten möchte, so im Performance-Coaching, in solchen Konzepten, ja, das den Menschen beizubringen.
Du hast gerade schon erwähnt, dass diese Geschichte mit 8 in der dritten Klasse in Leverkusen sich abgespielt hat.
Korrekt,
du bist gebürtiger Leverkusener.
Yep.
Und jetzt mit deinem Engagement hier bei den Baskets seit dem Sommer im Grunde wieder, ja, zumindest in der Nähe deiner Heimat.
Ich bin im Rheinland, also passt alles.
Im Rheinland wieder, ja, genau. Das ist ja letztendlich, kann man das sagen, das ist jetzt ein Katzensprung, da kann man abends auch mal schnell vorbeifahren in Leverkusen oder am Wochenende sowieso, wenn spielfrei ist. Hat das eine Rolle gespielt für dich, dass Bonn in der Nähe von Leverkusen ist oder wie ist es allgemein wieder in der Nähe der Heimat zu sein?
Ich sag mal so, das war so das Sahnehäubchen obendrauf. Also das war für mich jetzt keine bewegende Entscheidung, also der ausschlaggebende Punkt, weil ich habe jetzt in 4 Jahren in den USA gelebt, 1 Jahr in Braunschweig, 4 Jahre in Bamberg. Insofern bin ich es gewohnt, von zu Hause weg zu sein. In Leverkusen selbst ist auch eigentlich keiner mehr von meiner Familie. Mein Bruder wohnt jetzt in Hilden. Insofern, ja, es ist schön, wieder in der Gegend zu sein. Man hat natürlich viele schöne Erinnerungen an die Gegend hier, an die Jugendzeit. Ein paar Freunde sind noch hier, die ich natürlich jetzt häufiger sehen kann. Insofern ist es ein schönes Extra, aber es war kein ausschlaggebender Beweggrund, jetzt nach Bonn zu wechseln.
Und Hilden ist auch nicht so weit weg, das kennen wir hier in Bonn als Autobahnkreuz aus den Verkehrsnachrichten.
Korrekt.
Aber es ist nicht weit, es ist jedenfalls nicht weit weg.
Aber das Leverkusener Kreuz kennt man auch aus den Nachrichten.
Ja, das so Dreieck Heumer ist auch bekannt, das ist richtig.
Chris, du bist Nationalspieler, gehörst zum erweiterten Kader momentan. Erzähl uns mal, was dir durch den Kopf ging, als du das erste Mal berufen wurdest und wie das war, als du das erste Mal mit dem Adler auf der Brust gespielt hast.
Das waren 2 ganz besondere Momente und man erinnert sich noch genau dran. Also das war bei mir erstmal unter Hendrik Rödel, meinem Braunschweig-Jahr. Ich glaube, es war das 2. Nazi-Fenster. Und ich war im Auto, als er mich angerufen hat. Und ich habe es gar nicht realisieren können, dass ich jetzt wirklich für die A1 auflaufen darf. Beziehungsweise erstmal nominiert wurde. Und dann war noch nicht klar, ob ich dann wirklich in den 12er-Kader für das Fenster auch komme. Und dann habe ich sogar, glaube ich, im ersten Spiel relativ viel gespielt. Das war in Israel, wenn ich mich richtig erinnere, weil sich Paul damals verletzt hatte am Fuß. Und ja, es war komplett surreal, die Nationalhymne zu singen. Das ist jedes Mal Gänsehaut. Und erstes Mal ist immer noch ein bisschen was Besonderer. Und wenn man das noch ein bisschen was weiter spielen möchte, dann bei der EM, weil ich das erstmal bei einem großen Turnier mit dabei sein durfte. Unbeschreiblich.
Das war die Europameisterschaft, wo ihr direkt die Bronzemedaille gewonnen habt.
Ja.
Wenn man dann auch noch erfolgreich ist, also ich sag mal, mitspielen ist ja das eine, aber wenn man dann auch noch eine Medaille gewinnt und die deutschen Basketballer, ich meine, wir sind verwöhnt 2023, wir sind aktueller Weltmeister, aber es ist trotzdem ja nicht normal, dass man mit einer deutschen Nationalmannschaft zu einem großen Turnier fährt und mit einer Medaille nach Hause kommt. Bisher war das nicht normal. Ab jetzt ist es ja normal. Dann holst du plötzlich Bronze bei der Europameisterschaft. Wie fühlt sich, kann man das irgendwie beschreiben? Wie fühlt sich das an?
Das war der größte Erfolg meiner Karriere. Das waren diese 6 bis 8 Wochen, die es knapp waren. Das war eine der emotionalsten und prägendsten Zeiten, die ich je mitgemacht habe, weil die Teamchemie war unfassbar gut. Wir waren in Köln, wir waren in Berlin, wir waren in Deutschland. Der Support war unbeschreiblich. Die Stimmung in der Lanxess Arena und danach auch in Berlin, die waren exzellent. Und ja, man hat halt gemerkt, wie so eine ganze Euphoriewelle durch Basketball Deutschland geschwappt ist. Und ich glaube, die wurde dann fast zu einem Tsunami dann jetzt bei der WM. Und ich habe eigentlich immer noch nicht so wirklich Worte dafür, wenn man das so, ich glaube, beleben muss. Einfach eine unglaubliche Ehre, unglaubliche Freude. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Und jetzt bei der WM bist du ganz knapp an diesem 12er-Cut gescheitert. Also nur die besten 12, in Anführungsstrichen besten 12 dürfen mitfahren. Der Trainer entscheidet welche. Du bist ganz knapp gescheitert. War das dann, als du dann tatsächlich Gold geholt haben, hast du dann nochmal so ein kleines Tränchen im Auge gehabt? Also ein Tränchen vor Freude, ein Tränchen, weil du nicht dabei warst?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich meine, das gehört zum Business dazu. In diese Entscheidungen und in diesen Situationen befindet sich jeder Spieler mal. Jetzt hat es mich halt mit dem kürzeren Ende getroffen. Das ist Teil des Prozesses. Das ist gar kein Problem. Ich habe mich für die Jungs unglaublich gefreut, weil man die Jungs auch kennt. Man geht ja mit vielen durch die Fenster oder auf dem Sommer davor. Ich weiß, wie hart sie gearbeitet haben. Die Teamchemie hat gestimmt und die haben einfach ein grandioses Turnier gespielt.
Also auf jeden Fall super Erfahrung gemacht und ich glaube, da ist der ein oder andere Basketballer sehr neidisch, dass du diesen Weg machen konntest und dass du dann Nationalmannschaft und diese Erfolge geholt hast. Also,
danke dir.
Wie gesagt, ja.
Wen hat man denn schon hier, der gesagt hat, Chris Senkfeld sei sogar sein Vorbild?
Till Pape.
Ja?
Da wäre ich später auch noch zugekommen. Genau.
Ah, hör mir
dein,
auf.
Dein Kollege Till, ich wollte es gerade ansprechen, wo du Medizin erwähnt hast. Ja. Ne? Du kannst ja bei ihm Tipps holen, was Medizin angeht, aber er hat live hier bei uns gesagt, dass du sein Vorbild warst oder bist wahrscheinlich.
Die Art, wie du spielst zum Beispiel und auch charakterlich und so, hat er so gesagt.
Kann ich zurückgeben, Till ist ein super Typ.
Das haben wir auch schon festgestellt.
Haben wir das auch hier drauf, sehr schön. es gibt über dich ja schon eine Biografie, wurde ja schon ein Buch geschrieben.
Right.
Wie kam es dazu? Und da stand auch drin, das hat mich sehr interessiert, dass du nicht mit übermäßigem Talent gesegnet warst. Also wie hast du dich durchgebissen? Was war so dein Weg zum Erfolg?
Ja, wie kamst du dem Buch? Das war eher so ein witziges Projekt. Henning ist ein Kumpel von mir aus Leverkusen. Mit dem habe ich, was war das, glaube ich, noch 2. Herren damals, vielleicht Landesliga oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, was es für eine Liga war, gespielt. Und er wollte schon immer ein Buch schreiben und er hat mich schon ein paar Mal auch damit genervt gehabt mit der Idee und ich meine, warum denn eigentlich? Also ich verstehe es nicht so genau. Und dann hat er mir halt so ein bisschen was erklärt, wie er sich das vorgestellt hat. Dass er halt oft in Leverkusen noch von Jugendspielern gefragt worden ist, ja, nach wem kann ich mich denn ein bisschen was richten? Also welche Arbeitsstellung soll ich nacheifern? Und Henning hat immer meinen Namen genannt, weil er halt nah an mir dran ist, weil er weiß, wie hart ich gearbeitet habe. Wir hatten einen Sommer, da haben wir wirklich jeden Tag dann auch trainiert für, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen, immer in der Früh von 6 bis 9 oder so. Je nachdem, wie lang die Einheiten dann waren. Und dann hat er mir auch erklärt, dass es gar nicht wirklich um die Karriere ging oder geht, sondern eher um den Weg hin zur Karriere. Und darüber konnte ich ja auch schon was schreiben, weil in der Karriere war ich ja zu dem Anfang auch, beziehungsweise die hat ja gerade erst angefangen. Und es ging im Prinzip nur darum, dann einen Weg aufzuzeigen, wie halt Jugendspieler in der Lage sein können, Schule zu machen, aber trotzdem auch den Traum, den sie vielleicht dann haben, Basketballprofi werden zu können, zu verfolgen. Und ich mag es halt auch, neben dem Basketball was zu machen, weil es mir Ablenkung gibt. Deswegen bin ich in die USA gegangen, um ein Studium zu haben. Das nächste Projekt war dann eben, beziehungsweise erst im ersten Jahr war es dann die Fertigstellung meiner Masterarbeit und dann im zweiten Jahr war es dann das Buch. Und das war ein echt witziges Projekt, weil ich auch mit vielen Trainern wieder dadurch Kontakt hatte, die ja auch im Buch auftauchen. Und dann werden wir das an Verlage rausgeschickt und auf einmal sagen die, ja, wir würden das auch drucken. Und dann gucken Henning und ich uns an. Warte mal, was? Ja, okay, krass.
Aber noch nicht so schlecht. Und dein bester Kumpel schreibt dann da rein, dass du eigentlich nicht mit übermäßigem Talent gesegnet bist.
Ja, korrekt. Also das war halt, ich glaube, wenn du in der U12 oder U14 in die Halle gekommen wärst, wäre ich dir nicht so wirklich aufgefallen. Ich bin immer noch nicht so der wirkliche Athlet. Arme sind relativ kurz, meine Hände sind ein bisschen was klein. Keine Ahnung, Robin Benzing hat damals in der Nationalmannschaft immer T-Rex genannt und so. Einfach aufgrund der kleinen Hände und der kleinen Arme. Also diese manche gottgegebenen Sachen, die halt viele haben, diese Wingspan, diese Armlänge, diese großen Hände, diese Athletik, die fehlt da bei mir so ein bisschen was. Und
oder einfach halt generell das Basketballtalent, so Luka Doncic oder sowas. Ne?
Ja, also das ja, den Ball kann ich nicht so in den Korb reinwerfen. Ja. Ja. Also das ist, ich meine, er ist ja nochmal ein ganz anderes Level von Talent und da musste ich meine eigenen Wege dann so ein bisschen was finden.
Ich glaube, das ist das Beispiel, wie man es auch ohne viel Training sehr weit bringen kann. So
ja. Wobei ich Gegenteil nicht weiß, also man weiß ja nicht genau, wie viele arbeitet. Man sagt das ja auch über Jokic, dass er eigentlich sich immer nur um seine Pferde kümmert. Man weiß nie genau, was hinter verschlossenen Türen abgeht, ja, wie hart er dann doch vielleicht arbeitet. Ich meine, er hat das Gewicht jetzt nicht einfach so verloren. Und ich glaube schon, dass die da drüben alle sehr committed sind. Mhm. Und ansonsten, aber keine Ahnung.
Das muss ja auch irgendeiner immer erzählen, wie hart man gearbeitet hat. Ne? Weil ich glaube, man selber geht ja nicht an die Öffentlichkeit und sagt, guck korrekt mal hier, guck mir zu.
Ja, korrekt. Ne?
Deswegen.
Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass du einen Mitspieler hast, der dich als Vorbild sieht. Auch aufgrund dieser Biografie gibt es viele Jugendspieler, wahrscheinlich nicht nur in Leverkusen, die dich als Vorbild sehen, um eben Profi zu werden, um Karriere zu machen. Wie sieht es bei dir selber aus mit einem sportlichen Vorbild oder einem Vorbild vielleicht abseits des Basketballplatzes?
Ja, er spielt nicht mehr, aber Dirk, die Art und Weise, wie er seine Karriere angegangen ist, er war bei einem Verein die ganze Zeit, er war unglaublich loyal, er hat was hinterlassen, was ihn jetzt ausleben wird. Und das ist etwas, dieser Gedanke kam ja erstmal in den USA, weil da spielst du halt auch was größer ist als du selbst. Du spielst für eine Uni, du spielst für den Namen auf der Brust und nicht auf dem Rücken. Und das ist was mich inspiriert hat. Und ansonsten auch die Storys, die er in der Nationalmannschaft über Dirk gehört hat, wie er sich über junge Spieler gekümmert hat, wie er mit gutem Beispiel vorangegangen ist, seine Arbeitsmoral, wie er auf Geld verzichtet hat, damit der Verein erfolgreich sein kann. Das sind all solche Sachen, mit denen ich mich identifiziere, die mich inspirieren. Und ich glaube, wenn du jeden Menschen zu Dirk Nowitzki gefragt wird, der nur was Positives sagen. Und das ist etwas, was ja, dem es meiner Meinung nach gilt, nachzueifern.
Also Dirk Nowitzki kann man als Vorbild auf dem Platz nennen, aber auch als Vorbild abseits des Platzes,
korrekt,
weil er einfach menschlich so ein guter Typ ist. Und übrigens, auf der Brust, das ist nochmal wichtig, auf der Brust steht immer das Team, auf dem Rücken der eigene Name. Deswegen
ja, guter Hinweis, ja, sorry. Ja.
Die in der Brust NBA, wichtiger genau als der Rücken, sozusagen.
Ja, in Deutschland auch, ne?
Ja, klar. Ja. Überall, ja. Aber in den USA scheint das ja ein größeres Thema zu sein mit dem Team. Hier in Deutschland gibt es ja auch schon mal den einen oder anderen, der eher für den Rücken spielt als für die Brust. Nicht bei den Baskets, ja, aber das kommt ja schon mal vor.
Ja, hängt natürlich ein bisschen was auch mit dieser vertraglichen Situation oftmals zusammen, ne? Wenn du halt nur 8 Monate bei einem Verein bist oder sowas, dann ist es halt auch schwierig, das bedarf deiner Zeit, sich mit einem Verein zu identifizieren. Das ist im Fußball ein bisschen was anders wieder, weil du halt auch da oftmals schnell 3, 4, 5 Jahresverträge hast und da dann echt dich an den Verein auch bindest.
Ja, ist auf jeden Fall cool, dass du Dirk Nowitzki sagst, weil da kann ich persönlich was einwerfen, ist auch ein Riesenvorbild von mir, obwohl ich Fußballer bin. Mhm. Und da sieht man ja, was Nowitzki für einen Impact hat, also auch generell als Mensch. Deswegen kommen wir beide da auf einen Nenner. Ja, wir gehen mal deine Station durch. Du hast in Leverkusen angefangen, dann hast du in Ehingen gespielt, in Fordham, in Boys State, Braunschweig, Bamberg und jetzt Bonn. Mhm. Ist eine sehr schwere Frage wahrscheinlich und ist sehr fies, aber was war die tollste Station bisher? Kannst du ruhig ehrlich sein.
Wir können ja auch Bonn ausklammern.
Ausklammern.
Das wäre die logische
Antwort. Das ist ja noch eine aktive Stadt. Da kann ich aber gar nicht beurteilen. Ich bin ja noch hier. Ne?
Dann bis Bamberg.
Meine USA-Zeit, die war schon geisteskrank. Das hat so viel Spaß gemacht da drüben. Und ich möchte mich da auch nicht entscheiden zwischen New York und Boise, weil das zwei komplette Kontraste voneinander waren. Du hast einmal diese riesige Großstadt, wo wir aber dann in der South Bronx in so einem eingezäunten Campus waren im Prinzip und man auch ganz klar die Diskrepanz oder die Schere zwischen Arm und Reich gesehen hat. Das war enorm lehrreich und zum anderen habe ich meine Verlobte dort kennengelernt und was natürlich auch ein unglaublicher Bonuspunkt für Fordham ist. Cool. Und dann in Boise war es halt eher das Ländlichere. Du hattest halt keinen professionellen Sport, du hattest nur Boise State Football und Boise State Basketball. Die Halle war voll mit 12.500 Leuten. Wir hatten, ich glaube, knapp 4 Spiele ausverkauft. Das war eine richtige, ja, so eine richtige College Town. Also 25.000, glaube ich, Studenten. Aber die ganze Stadt hat blau und orange getragen. Und das war halt schon auch ein ganz wildes Erlebnis. Mhm. Dazu waren auch so ländliche Sachen wie halt Rodeos, die du dir anguckst und sowas, wie sie dann da mit dem Lasso da rumwirbeln und sowas. Das ist eine ganz andere kulturelle Erfahrung, die man da erlebt hat. Deswegen würde ich vielleicht ja diese 4 Jahre in den USA schon als ganz speziell und ganz besonders einstufen.
Cool. Das sind einfach Dinge, die man in Deutschland oder als Deutscher überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn man sie nicht selber erlebt hat.
Ja, glaube ich auch.
Was da in den USA los ist, da am College und so, das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen.
Ja, korrekt. Was ja, vor allem in Boise war das so. In meiner ersten Uni war das halt, weil du halt in der Großstadt bist, da juckt dich eigentlich keiner. Also wer kennt da, also selbst mal in New York kennst du manche Leute, die Fordham nicht kennen, weil du halt die Knicks hast, du hast die Nets, du hast die Islanders. Du hast halt alle möglichen professionellen Sportarten, dann hast du noch etliche Universitäten und da warst du halt einer von ganz, ganz vielen. Und das war halt auch krass. Ja, genau. Das ist komplett untergegangen und dann bist du am Times Square und auch das war wieder das 4th of July Weekend, das war mein erstes Wochenende in New York und dann bist du halt am Times Square um 2 Uhr nachts und es sieht aus, als wäre es 8 Uhr abends. Also auch von der Beleuchtung her, von der Aktivität, die dort ist, das waren auch so ganz andere Erfahrungen, die man in Deutschland, weiß ich nicht, ob man die so machen kann. Mhm. Du bist auch an Gebäuden vorbeigelaufen, dann läufst du halt dann 30 Sekunden an einem Gebäude vorbei und guckst du hoch und denkst dir so.
Also man kann eigentlich sagen, das Leben und das Basketballleben in den USA ist mit dem in Deutschland überhaupt nicht zu vergleichen.
Ja, und von der Professionalität und von dem Geld, was da drin steckt, ist das schon richtig. Auch viele Facilities, also von den ganzen Krafträumen, Trainingshallen, Ausstattungen, die du hast, von Klamotten, die du bekommst, da ist einfach, das ist teilweise, ich kenne jetzt die EuroLeague-Facilities nicht so wirklich, aber das ist schon auf einem sehr, sehr, sehr guten Niveau.
Wir kommen mal zu was Interessantem, vor allem, was ich immer sehr spannend finde im Sport. Du trägst schon lange die Rückennummer 43, ist ja jetzt keine, ja, sehr gewöhnliche Nummer.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Hat die eine Bedeutung für dich?
Ja, eine sehr persönliche Bedeutung. Sie repräsentiert das Alter meiner Mama, in dem sie verstarb.
Oh, okay.
Ja.
Brauchen wir gar nicht weiter anreißen.
Das dann auch, wir wollten nicht drauf eingehen, gemein mit dem Schicksalsschlag in deiner Biografie.
Genau.
Sozusagen. Ja. Das ist dann wahrscheinlich das Thema.
Ja,
das,
korrekt.
Wir hätten es jetzt nicht angeschnitten, weil wir einfach auch nicht zu tief, ich sag mal, in dein Privatsleben eindringen wollten. Ja. Aber 43. Die Nummer trägst du wie lange jetzt schon? In welcher Station?
Ich habe sie angefangen damals, glaube ich, in der Pro B in Leverkusen. Da habe ich sie am College getragen und dann in Braunschweig nicht, weil sie damals Scott Atherton hatte und dann wieder in Bamberg.
Okay. Schöne Geste, finde ich. Ja. Tolle Erinnerung. Also so lebt man weiter an dieser Stelle. Jetzt bist du Capitano bei uns bei den Baskets. Warst du auch schon in Bamberg? Ist vielleicht schwer selber zu beantworten. Müsste man vielleicht den Coach fragen. Wir fragen aber trotzdem dich. Den Coach werden wir dabei bei nächster Gelegenheit zu befragen. Was zeichnet dich denn besonders dafür aus, Kapitän zu sein? Und wie ist das, Kapitän zu sein von einem Profi-Basketballteam? Du hast ja jetzt, wie gesagt, schon 2 Erfahrungen in dem Bereich.
Ja, ich glaube, in Bamberg wurde ich zum Kapitän, weil ich auch der Spieler war, der am längsten schon im Verein war. Das ist natürlich hier eine besondere Situation, weil wir alle neu waren. Das heißt, ich hatte die größte Identifikation zur Stadt, zum Verein. Ich wusste die Abläufe und ich glaube, hier war es ein Grund, weil ich halt die Liga schon relativ lange kenne. Ich bin einer der wenigen Spieler, der Doppelbelastung kennt. Also einer der Erfahrenen generell. Also jetzt, ich werde jetzt nächsten Monat 29 und bin trotzdem sogar der Älteste jetzt hinter Flo.
Pascal, haben wir überhaupt jemanden über 30? Ich glaube nicht.
Ike war damals, glaube ich, der Veteran.
Ike,
dann
klar,
genau.
Ist nicht mehr da.
Genau,
ja,
dann hatten wir Flo. Ja.
Du und Flo Koch.
Genau,
ja,
dann bin ich da schon einer der.
Mit Ende 20 erst.
Ja, einer der Veteranen in diesem Team und der dann hier und dort auch schon mal ein paar Hinweise geben kann, der Leute darauf vorbereiten kann, der Leute auch ein bisschen was an die Hand nehmen kann. Also mit Thomas arbeite ich relativ viele zusammen und das sind halt, glaube ich, so die Gründe, die dann auch Coach dazu bewegt hat, vielleicht mit Kapitän zu nennen. Und er kannte mich auch schon aus meinem ersten Bamberg-Jahr.
Ich sag mal, um so viel Vorschusslorbeeren eines Trainers zu bekommen, muss er sich sicher sein, dass du auch charakterlich geeignet bist, so eine Rolle zu übernehmen. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher. Und wie wir dich kennengelernt haben, war das keine Fehlentscheidung, das kann man schon mal sagen.
Danke.
Und ein sehr schönes Beispiel, finde ich, wie man auch so eine Mannschaft führen und lenken kann. Das ist ja im Basketball, gibt es ja so eine Art, es gibt einen Aufbauspieler, aber so eine Art Spielmacher gibt es ja gar nicht. Ich habe bei einem Spiel, im Europapokalspiel gegen Istanbul gesehen, finde ich. Das war beeindruckend, wie du da, ich sag mal, als als Denker, Lenker, als Ruhepol aufgetreten bist, der einfach über seine Präsenz ja ein Spiel gestaltet hat. Das war ein mega Beispiel, finde, wie ein Kapitän selbst im Basketball seine Mannschaft führen kann. Hast du das ähnlich erlebt in dem Spiel oder bin ich jetzt irgendwie, bin ich immer noch begeistert?
Schwer, sowas selber zu beantworten. Ne?
Ja, erstmal danke. Ich habe im Prinzip, also das mit dem Ruhepol, das versuche ich schon auszustrahlen, dass ich nie irgendwie den Kopf hängen lasse, egal ob es gut oder schlecht läuft, dass ich versuche relativ, ja, ruhig und konstant zu bleiben. In meiner Körpersprache, in meiner Ansprache, wie ich Jungs angehe, dass ich da nie einen wirklich zusammenfalte. Und ich versuche eine gewisse Konstanz auszustrahlen, auch dann unter der Woche. Also, dass meine Routinen immer gleich bleiben, egal ob wir gewonnen oder verloren haben. Und dass man so dann wirklich halt tagtäglich, ja, versucht halt mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich bin generell nicht so der Schreihals. Vielleicht muss ich das manchmal mehr sein oder sowas. Das wurde auch schon von anderen Trainern mal gefordert, dass ich da mal jemanden auch in den Senkel stelle oder sowas. Ich versuche es halt eher so über, ja, dieses Leading by Example, so dass ich den Standard setze und den tagtäglich versuche halt hochzuhalten und dadurch halt die Jungs dann mitziehen zu lassen. Mhm.
Stefan hat jetzt Istanbul erwähnt, das war ein sehr besonderes Spiel, drumherum. Wie bereitest du dich denn generell auf Spiele vor? Also kannst auch gerne jetzt das nennen zum Beispiel. Gibt es da besondere Routinen? Hast du Rituale, irgendwas, ja, was du machen musst, damit du sagst, okay, heute wird ein geiles Spiel?
Aber ich muss, weiß ich nicht genau, aber ich versuche bei den meisten Spielen, 15:30 wird es immer knapp, aber Mittagsschlaf zu machen und Atemübungen.
Okay.
Ja, das sind so cool. Ja, ich würde sagen, die zwei Anker vielleicht.
Aber nicht mit dem linken Bein immer aufstehen, den rechten Schuh mal zuerst anziehen.
Oder den Song hören und den Song danach hören.
Da habe ich nichts.
Ist ja alles Quatsch, ne? Das soll
ich sagen. Aber weiß ich nicht genau, wenn du dir mal Rafael Nadal angeguckt hast beim Tennis, die Routine ist immer gleich.
Ja, ich habe Kumpels, die mal sagen, die deutsche Nationalmannschaft im Fußball könnte nur gewinnen, wenn er immer das gleiche Trikot anhat. Ich behaupte, es ist Schwachsinn. Ich behaupte, das hat nichts miteinander zu tun.
Gibt doch auch so dubiose Sachen, ich weiß nicht, welches Eishockey-Team das war, aber die haben wohl in den ganzen Playoffs dieselben Socken angelassen, ohne die zu waschen. Und so.
No way.
Ja, dann gibt's solche
das
Geschichten.
Das muss ja auch mies gerochen.
Also gerade im Eishockey,
wenn es Glück bringt, ne?
Schwitzt ja auch so ein kleines bisschen.
Solche Storys gibt's auch.
Verlassen wir mal ganz kurz den Bereich Basketball und gehen mal so ein bisschen auf abseits des Basketballs. Mhm. Wir haben eben schon gehört, dass Till Pape zum Beispiel Medizin studiert. Ein Thema, was dich auch interessiert hat früher. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Also wenn du nicht Basketball trainierst, wenn du nicht Basketball spielst oder nicht an Basketball denkst, was machst du dann?
Also eigentlich in den 3 Minuten am Tag.
Ja, genau, in den 3 Minuten, die da noch übrig bleiben. Genau.
Ich lese sehr, sehr viel. Also mir macht es unglaublich viel Spaß zu lesen, vor allem mich auch durchs Lesen weiterzubilden, Einblicke zu bekommen, wie andere Menschen gedacht haben. Also ich zwei oder drei Biografien, die von Phil Jackson, die von Andre Agassi, Open, eines meiner Lieblingsbücher. Und dann viele Bücher im Bereich Leadership, Mindset, Regeneration, Schlaf, weil das auch mir so ein bisschen was hilft, ja, mich selbst zu optimieren, an mir selbst zu arbeiten und da ein bisschen was zu feilen, viele Sachen auch selbst in die Hand zu nehmen, weil mein Körper ist mein Kapital und so versuche ich halt auch ein bisschen was langlebiger zu spielen, also dass ich nicht nur länger spielen kann, sondern ich auch auf höherem Niveau länger spielen kann. Und was ich angefangen habe, ich zeichne so ein bisschen was in so Vorträgen oder sowas, die Parallelen auch zwischen Sport und Unternehmenswelt und was die Unternehmenswelt von der Sportwelt lernen kann, weil ich glaube, da gibt es einige Parallelen, Thema Stressbewältigung, Thema mentale Resilienz, Umgang mit Herausforderungen. Und das sind so Sachen, die ich in meiner Freizeit gerne mache.
Und das sind Dinge, die du in deinem späteren beruflichen Leben vielleicht mal verwenden kannst.
Das ist so der Plan, genau. Dass man das halt, ja, jetzt mach ich als Hobby, weil das mir unglaublich viel Spaß macht auch. Und weil es auch ein ganz geiles Gefühl ist. Die ganzen Sachen, hat in meiner Bamberg-Zeit angefangen. Und eins der geilsten Gefühle ist ja zum Beispiel, wenn du auf dem Feld bist und dann kommt irgendwann ein Kind zu dir und keine Ahnung, hat dann so ein Bild von dir gemalt, das gibt es ja hier relativ, das ist hier schon 3-4 Mal jetzt bei mir passiert und die Sachen habe ich dann auch immer alle zu Hause, weil so bist mein Lieblingsspieler sowas. Dann weißt du echt, du beeinflusst das Leben eines anderen Menschen positiv und das ist ja unfassbar. Und das Gleiche kannst du aber auch mit diesen Vorträgen, oder gab es jetzt ein, zwei Mal mit diesen Vorträgen auch, wo die mich dann kam die Ende der Saison nochmal zu uns ins Stadion und dann haben die gesagt, ich denke immer noch darüber nach, was du uns damals erzählt hast. Wow. Wow, an dem Abend konnte ich nicht schlafen.
Ja, da hat man viel richtig gemacht einfach.
Das ist einfach, das ist krass. Und das macht unglaublich viel Spaß und dann dieses Leuchten in den Augen zu sehen, ob es jetzt auf dem Feld ist oder auch mit den mit den Vorträgen ist ein besonderes Gefühl.
Das nimmt einem so ein bisschen auch die Oberflächlichkeit, die diese Sportart nun mal mit sich bringt, dass es eigentlich um das aktuelle Spiel geht, dass das Spiel von heute Morgen schon vergessen ist und der Spieler, der letzte Saison bei uns war, man den Namen schon nicht mehr kennt. Das, also sowas zu hinterlassen und ein paar Fußspuren zu hinterlassen, das nimmt die Oberfläche.
Ist was, was mich unglaublich reizt und finde ich ja sinngebender als einfach nur zu spielen, um halt das Spiel zu gewinnen, was auch unglaublich wichtig ist, aber versuche ich es halt ein bisschen was tiefgründiger anzugehen.
Ja. Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast einen Einfluss auf Kinder, auf Fans, wie auch immer. Was kannst du denn Nachwuchsspielern mit auf den Weg geben? Was würdest du jetzt so pauschal sagen? Jetzt auch, wo ihr Nachwuchstalent Janne Müller dann bei euch im Team habt zum Beispiel. Was machst du da, um so jungen Spielern was mit auf den Weg zu geben?
Also ich glaube, dass nicht nur ich diesen Einfluss hat, sondern ich glaube, dass jeder Profi diesen Einfluss hat. Die Frage ist halt, wie sehr sich dem bewusst ist und wie sehr den dann auch ausnutzt, ist das falsche Wort, aber weil man soll es ja nicht ausnutzen, aber dann auch vielleicht daran investiert und diesen Einfluss halt auch versucht zu vergrößern. Janne macht das zum Beispiel exzellent, also der arbeitet hart, der ist eine Stunde vorm Training da und das ist auch das, was ich Jugendspielern mitgeben würde. Bei mir war es immer, gab es eine Grundbedingung für den Basketball, die Schule muss laufen. Und hier ist es halt schwieriger zu kombinieren, Schule, Leistungssport, als es jetzt zum Beispiel in den USA ist, weil es halt nicht von derselben Institution geleitet wird, also der Highschool, sondern hier musst du halt Vereinssport und halt Schule im Gymnasium oder in der Realschule oder wo auch immer du gerade bist, getrennt angehen. Aber das war bei mir im Grundbedingung Nummer eins. Also so Organisation, Disziplin ist halt wichtig, dass halt beides laufen kann, dass du die Klausuren gut schreibst, aber eben halt auch im Training immer da sein kannst. Und dann ist viel Fleiß, würde ich sagen. Und was mir auch geholfen hat, ich hatte halt schon 2-3 Trainer, ich glaube, die mehr in mir gesehen haben, als ich vielleicht selbst in mir gesehen habe. Und das beste Beispiel, was ich da mal, das ich mag herauszuheben, ist da mein damaliger JBL-Trainer Andreas Aust, der damals auch, das war erstmal im Tryout und dann meinte ich zu ihm, boah, Andi, ich weiß nicht, ob ich das drauf habe. Ich glaube, ich würde lieber vielleicht eine Mannschaft runterspielen. Und er sagt so,
da warst du so 17?
Nee, 14.
14.
Das erste Mal JBL-Tryout.
Okay. JBL.
Und da meinte er zu mir, nee, Chris, du bleibst jetzt schön hier. Ich will sehen, wie du dich entwickelst und ich würde dich gerne begleiten auf deiner Entwicklung hin. Ja, und dann habe ich eine sehr gute erste JBL-Saison gespielt, eine noch bessere zweite und seitdem dann immer einen Schritt von anderen gesetzt. Und also du brauchst auch ein bisschen was Glück und du brauchst auch Trainer, die halt in dich investieren. Und wenn du dann selbst deine Hausaufgaben machst und dich vorbereitet hältst und dann irgendwann wird die Möglichkeit, glaube ich, sich schon zeigen. Und da muss man halt natürlich diese Möglichkeit dann auch ergreifen können.
Ja, und auch beim Thema, ich sag mal, Vorbild sein, was das Schulthema angeht für jüngere Basketballspieler, hast du auch vorgelebt, weil du sagst, dein Abi wäre jetzt nicht so super gewesen oder es hätte nicht gereicht, um Medizin zu studieren. Kannst du die Note verraten?
1,8 oder so?
Ja, war ein ganz mieses Abi. Ne?
Ja, für 1, Medizin 8. ist das.
Ja, ja, okay, aber das wollen wir nochmal klarstellen.
Aber 1,8,
ich wollte nur sagen, du hast Abi gemacht, so erstmal. Ja, also das ist also auch vorgelebt, was du den jungen Leuten erzählst und dann mit 1,8. Also halten wir mal fest, für Medizin hat es nicht gereicht, aber 1,8 natürlich, es ist ein bisschen besser als meins.
Das ist ein überragendes Abi, ich weiß gar nicht, was das Problem hier ist. Meins war 2,9 und da war ich mir zufrieden.
Ja, also, siehst du mal, dann bist du aber der schlechteste von uns dreien. Ja, pass auf, wir haben, Chris, bevor wir zum Ende kommen, so langsam kommen wir zum Ende. Du hast uns schon ganz schön viel verraten jetzt von dir, auch so ein paar Dinge, die wir tatsächlich nicht wussten vorher. Gibt es da noch irgendwas, was wirklich nicht viele oder was, nein, wenn ich jetzt sage, was keiner von dir weiß, das wirst du nicht verraten, was nicht viele von dir wissen, besondere Talente, irgendeinen Tick, den du hast.
Einen Tick habe ich hoffentlich keinen, wir werden sehen. Aber doch, ich habe auch einen Tick. Immer wenn man über Verletzungen spricht, dann muss ich immer auf Holz
klopfen. Ja, okay, das ist zum Beispiel ein Tick. Ja.
Das wäre der Tick und das andere, was nicht viele wissen, ich kann Standard und Latein tanzen. Also, keine Ahnung, Walzer, Rumba, Cha-Cha.
Das heißt, du hast schon in der Schulzeit oder danach irgendwann angefangen,
auch richtig Tanzkurse zu machen? Ja, korrekt. Ich habe früh angefangen. Ich habe meinen ersten Kurs mit 13 und dann mit 14 und dann mit 15 den zweiten. Dann habe ich länger was Pause gemacht und dann shoutout mein Bruder Richard, der Tanzlehrer ist und der vor allen Dingen in den letzten Sommern, als ich immer nach Leverkusen gekommen bin, beziehungsweise nach Hilden, mit ihm in die Tanzschule gegangen bin und dann habe ich das weiterhin aufgefrischt. Ja.
Soll heißen, wenn die Baskets die Champions League gewinnen oder Deutscher Meister werden und wir wieder feiern auf dem Münsterplatz, dann können Kumbi und ich dich mit einer Cheerleaderin nach vorne holen und sagen, haut eine Rumba raus und du machst das.
Rein theoretisch wäre das machbar, korrekt.
Über die Details reden wir dann.
Ist aufgeschrieben. Merken wir uns einfach mal. Okay, gut. Das wussten wir tatsächlich. Davon hatte ich tatsächlich keine Ahnung.
Ja, siehst du, kommen ja Sachen ans Licht.
Ne? Ja.
Chris, du bist gleich entlassen. Zum Abschluss die Frage, du hast es eben schon gesagt, du wirst bald 29. Was ist noch drin in deiner Karriere? Sehen wir dich vielleicht sogar nochmal im Nationalmannschaftstrikot?
Ich werde alles dafür geben. Ich habe gesagt, und dabei stehe ich auch, wenn ich gesund bin, dann bin ich für die Nation zu haben. Dann warte ich auf den Anruf. Und jetzt Also wenn Gordy mich einlädt, bin ich zur Verfügung, dann bin ich ready und dann habe ich Bock, weil Deutschland zu repräsentieren ist eine Ehre. Da weiß man nicht, wie lange man die machen darf und dementsprechend bin ich dafür immer zu haben. Ansonsten, was sonst noch drin ist, ich würde lieben gerne mal einen Titel gewinnen. Also Bronze war so das Knappste, was ich bis jetzt hatte, beziehungsweise wenn man Singapur dazu zählt, dann den zweiten Platz. Deswegen einmal ganz oben stehen, auf Vereinsebene mit Nationalmannschaft, das wäre was ganz Großes.
Und wenn du dir jetzt aussuchen dürftest bei den Baskets, lieber die Champions League oder lieber die deutsche Meisterschaft?
Champions League als Titelverteidiger hätte schon was, oder?
Ja, Back-to-Back wäre natürlich schon komplett verrückt. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Fans ist, beziehungsweise auch was für den Verein wichtiger ist. Wir haben da schon mal intern drüber gesprochen gehabt, was wichtiger ist für den Verein. Und so wie ich es jetzt in den Jahren mitbekommen habe, ist, glaube ich, die deutsche Competition schon wichtiger als die internationale, weil die dich auch qualifiziert fürs Internationale zum Beispiel. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie es für Sponsoren aussieht. Also das würde ich, glaube ich, davon abhängig machen.
Ich glaube, es hat auch den historischen Aspekt, dass man so oft nah dran war schon.
Und da man jetzt auch schon einen BCL-Titel hatte, fehlt der natürlich schon noch, der deutsche Titel. Genau. Ja. Ne?
Und du musst, um deutscher Meister zu werden, zwei Euroleague-Teams hinter dir lassen, also mit München und Berlin.
Natürlich
das musst du in der Champions League jetzt so nicht. Also,
ja. Und du hast viel mehr Spiele, also der Weg ist schon auch länger, dahin zu kommen. Also ist es vielleicht auch der vielleicht schöner ist.
Vielleicht sogar der sportlich hochwertigere Titel tatsächlich, obwohl er national ist. So, aber die Champions League zu gewinnen ist schon auch ein Brett, und das zu wiederholen, würden wir auch so nehmen. Also, aber lassen wir das mal sein mit den Titeln. Aber man darf ja sich was wünschen, man darf ja träumen. Das hatten wir dich ja gefragt.
Korrekt. Genau.
Zum Abschluss. So, zum Abschluss.
Zum Abschluss, die allerletzte Frage, die Bonusfrage.
Ja.
Wir stellen unseren Gästen hier immer dann quasi die Möglichkeit da, dass ihr uns mal fragen könnt. Aha. Also hast du irgendeine Frage an Stefan und mich? Kann egal was. Hau raus.
Wow. Also wenn wir mal beim Thema Radio bleiben, das Einzige, was ich mich immer gefragt habe, ob zum Beispiel, weil Radio läuft ja 24-7. Sind dann wirklich 24-7 Leute in der Moderation oder ist das alles Playlist?
Ne, es wird, kann ich beantworten, es wird 24 Stunden durchmoderiert.
Wirklich?
Genau.
Okay.
In Nordrhein-Westfalen gibt es allerdings ein Lokalradiosystem, das heißt, der Moderator sitzt nicht immer in Bonn.
Das heißt, es gibt dann einen Radiosender, der halt dann alle ausstrahlt.
Genau, das ist Radio NRW, heißt das. Und der sitzt dann in dem Fall in Oberhausen, da ist die Zentrale von Radio NRW. Und das Programm nachts wird dann aus Oberhausen.
Das heißt, Radio, Bonn-Sieg, Leverkusen, die spielen dann alle gleiche Musik, haben alle gleiche Moderation.
Die haben alle dann nachts, wenn du nachts
alles synchronisiert.
Und tagsüber machen wir das alles von hier.
Okay,
das ist sozusagen so ein bisschen der Unterschied.
Von 6 bis 8 sind wir auf Sendung.
Von 6 bis 20 Uhr.
Ja, meine ich ja. 6 bis 8 Uhr morgens, genau.
Das wäre schon, hätten wir nicht viel zu tun.
Minimaler Arbeitsaufwand.
Genau. Nachts kommt dann das Programm von Radio NRW aus Oberhausen, wie gesagt. Aber das ist bei anderen Sendern, glaube ich, also es gibt auch 24-Stunden-Sender, ich sage jetzt mal, Radio Bamberg zum Beispiel gibt es ja auch. Ich glaube, die gehören keinem Verbund an und die machen 24 Stunden selber dann tatsächlich. Ah, okay. Und das kann aber sein, dass die nachts wirklich dann Musik vom Band laufen lassen.
Okay.
So, das ist möglich. Ja. Ne, weil das natürlich schon, ich sag, man muss ja immer auch die Kosten im Auge behalten, und wenn man da nachts da jemanden hinstellt für 30 oder 50, die nachts nicht schlafen können, ist natürlich viel Aufwand.
Das ist richtig. Wahrscheinlich wäre das so ein Rookie-Job, oder?
Da muss dann, genau, da müssen die Volontäre, die Auszubildenden ran, sozusagen.
Wäre ich dann.
Genau. Alles klar. Sehr schön.
Ich wollte nur sagen, nebenbei machen wir auch noch Podcasts, ne, neben dem Radio. Das darf man nicht vergessen, das kommt auch noch hinzu. Genau, Christian Senkfelder war bei uns zu Gast. Vielen, vielen Dank, Chris. Hat großen Spaß gemacht.
Danke
fürs Kommen. Zurückgehen,
war Spaß richtig gemacht. Cool, dankeschön.
Genau. Und viel Erfolg für die weitere Saison.
Danke.
Liebe Grüße an die Jungs. Und
richtig,
wir sehen uns im Dome.
Bis bald.
Alles klar, macht's gut.
Dankeschön.
Ja, dann blicken wir jetzt noch kurz voraus auf das Karnevalsspiel, was wir eben schon angesprochen hatten, gegen Ulm am Samstag mit einem tollen Rahmenprogramm und einem schweren Gegner im vollbepackten Telekom-Dome.
Stimmt alles. Prinz und Bonner sind natürlich wieder zu Gast und die sensationelle Tanzgruppe Rhythmo Kader wird zwei Auftritte haben. Außerdem gibt es für die 6000 überwiegend verkleideten Fans natürlich Karnevalsmusik ohne Ende und eine Party im Foyer des Telekom-Dome nach dem Spiel. Fehlt für die Stimmung eigentlich nur noch ein Sieg, aber das wird, du hast es schon gesagt, wirklich schwer. Der amtierende deutsche Meister Ulm ist zu Gast in Bonn, auch wenn es mir weiterhin schwerfällt, das auszusprechen, denn ich habe die Niederlage im Playoff-Finale letztes Jahr immer noch nicht so ganz verdaut, aber okay, haken wir das ab.
Verständlich.
Die Ulmer sind auch in dieser Saison wieder richtig gut. 13 Siege, nur 6 Niederlagen, Tabellenplatz 5 und das Hinspiel Anfang November in Ulm ging sang- und klanglos mit 87 zu 105 verloren. Das war zur Halbzeit quasi schon entschieden. Vielmehr muss man eigentlich nicht sagen, um Ulm zu schlagen, brauchen die Baskets am Samstag einen sehr guten Tag und das über die kompletten 40 Minuten. Wenn das gelingt, dann wird es eine richtig fette Party.
Ich glaube, das wird gelingen. Wir haben jetzt mittlerweile eine eingespielte Mannschaft. Ganz am Anfang der Saison sah das ja noch ganz anders aus. Ja, und dann sind 3 Tage Karnevalspause. Aber richtig fett feiern werden die Spieler wohl nicht, denn Aschermittwoch geht es schon nach Tübingen weiter.
Tübingen, lass mich kurz überlegen. War das nicht das erste Heimspiel der Saison Anfang Oktober? Warum habe ich das verdrängt?
Ja, ich denke wahrscheinlich, weil die Baskets das mit 76-88 verloren haben. Ne? Ah, das verdrängt man schon mal.
Das könnte natürlich sein, aber ich erinnere mich tatsächlich noch daran, wie die komplett neue Mannschaft der Baskets vor dem Druck und der Atmosphäre in der Halle völlig überfordert waren und die Spieler am Ende mit Tränen in den Augen vor den Fans standen, weil sie so enttäuscht waren von ihrer eigenen Leistung. Till Pape hat gesagt, es war ihm peinlich, ja, was die Baskets da gespielt haben. Das ist zum Glück lange her. Die Baskets sind seitdem deutlich besser und konstanter geworden und Tübingen hat diesen Sieg in Bonn nur noch 4 weitere hinzugefügt. Die kämpfen auf Tabellenplatz 16 um den Klassenerhalt. Komm, wir sagen es einfach zusammen. Das ist ein
Pflichtsieg.
Also wenn du in die Playoffs kommen willst, musst du in Tübingen gewinnen. Und die Baskets haben da einiges wieder gut zu machen. Also sie werden da auch gewinnen.
Über das Tübingen-Spiel, natürlich das Karnevalsspiel, all das, darüber sprechen wir nächste Woche in der nächsten Folge Baskets in Team, der Podcast mit Lennart und Stefan. Danke euch fürs Zuhören.
Und damit tschüss für heute, bis nächste Woche.
Macht's gut.
Radio Bonn-Rhein-Sieg, Baskets in Team. Der Podcast.